Schlag nochmal den Psalm 51 auf, den wir vorhin zu Beginn des Gottesdienstes gelesen haben. Ich möchte über einen Vers aus diesem Psalm sprechen, am Ende, der Vers 19 aus Psalm 51. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Das ist ein Vers, über den man oft nachdenken sollte. Und John Bunyan, der den meisten bekannt ist als der Autor der Pilgerreise, er hat auch über diesen Vers ein kleines Büchlein geschrieben, das annehmbare Opfer, The Acceptable Sacrifice. Und da hat es sich sehr viele Gedanken darüber gemacht und einiges davon möchte ich auch hier benutzen und durch einige eigene Gedanken ergänzen. Das hat mich immer wieder sehr bewegt, über diesen Vers nachzudenken. Die Situation, in der David diesen Psalm geschrieben hat, ist uns wohl bekannt, die Überschrift. Da heißt es, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Der Psalm 51 ist sehr bekannt als einer der Bußpsalmen, besonders der Bußpsalm, den eben David auch gebetet hat, als er in diese große Sünde gefallen ist, des Ehebruches, des Mordes an einem seiner besten Freunde. Und er hat lange in dieser Sünde gelebt. Es hat eine ganze Zeit gedauert, bis er überführt wurde von seiner Sünde. Und erst als Nathan zu ihm kam und zu ihm gesprochen hat, du bist der Mann, da fiel es David wie Schuppen von den Augen, wie sehr er gegen den Herrn gesündigt hat. Denn so heißt es in diesem Psalm, gegen dich allein habe ich gesündigt. Obwohl er gegen Bathseba, gegen ihren Mann, ja gegen sein ganzes Volk gesündigt hat, aber das Erste und Wichtigste bei der Sünde ist immer, dass wir einen heiligen Gott beleidigen, dass wir gegen seine guten Gebote verstoßen und dass wir einen gütigen Vater betrüben, den wir im Himmel haben. Das hat David in diesem Psalm sehr stark zum Ausdruck gebracht und wir empfinden etwas von dem Schmerz, den er in seinem Herz getragen hat, als er diesen Psalm gebetet hat, diesen Bußpsalm. Sein Geist war gebrochen, sein Herz war zerschlagen, so drückt er das hier in diesem Vers aus. Und er hat angefangen, aus tiefster Seele zu Gott zu schreien und um Erbarmen zu flehen. Wir haben das Lied 1 gesungen, mir ist Erbarmung widerfahren. Aber auch im Leben eines Christen kann es solche Zeiten geben, wo die Sünde so stark ist und das Gefühl der Sünde ihn so sehr bedrückt, dass er um Erbarmen schreit. Und das ist etwas Richtiges. Es ist gut, das Angesicht Gottes zu suchen, einen Ausweg aus dieser Schuld zu finden. David fragt sich, was für Opfer sind angemessen? Wir haben die täglichen Opfer, damals zu seiner Zeit, die man Gott darbringt. Wir haben die Brandopfer, Schlachtopfer, Sündopfer, Schuldopfer, Friedensopfer, Speisopfer, die Opfer zu Beginn des Monats, zum Neumond, die Opfer zum Passa, zu den verschiedenen Festen. Viele, viele Opfer, aber diese Sünde, sie ist so groß, Herr. Soll ich die Schlachtopfer, Brandopfer darbringen? Was kann ich tun, um diese Sünde zu sühnen? Und er kommt dann an diese Stelle in Vers 18, du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht? Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Und so ist David hier als Prophet tätig und schreibt für uns auch dieses Wort. Wir wissen, es wird im Hebräerbrief wiederholt, dass Gott nicht wirklich gefallen hat an all diesen Tieropfern, sondern dass er gefallen hat an diesen zerbrochenen Geist und diesen zerschlagenen Herzen. Das ist vor Gott wohlgefällig. Und da kommen wir immer wieder hin. Und wenn jemand unter uns in Sünde gefallen ist oder seine Beziehung zu Gott bereinigen, erneuern möchte, es gibt kein Sündopfer, das du darzubringen hast. Das Opfer ist gebracht auf Golgatha. Jesus, das Lamm Gottes, das wir besungen haben. Er ist die Sühnung für alle unsere Sünden. Aber ein zerbrochenes Herz, dieses Opfer, das musst du vor Gott doch bringen. Dieses Opfer möchte Gott von dir erhalten. So Wenn Gott uns in seiner Gnade Sünde geoffenbart hat, dann führt es dazu, dass unser Herz zerbrochen ist, dass wir niedergedrückt werden von unserer Schuld und Sünde, dass wir uns demütigen vor Gott, dass wir tief unsere eigene Unwürdigkeit, unsere Unvollkommenheit, unsere Fehler empfinden. Aber gerade dann kommen wir zu diesem Psalm, zu diesen Versen und finden hier Himmelsbrot, finden hier Lebenswasser, Balsam von Gilead, Trost. Die Predigt von heute möchte ich überschreiben, wie Gott ein zerbrochenes Herz schätzt. Wie sehr Gott oder wie Gott ein zerbrochenes Herz schätzt. Denn davon spricht David hier. Er kommt vor Gott in tiefer Beugung und Buße. Sein Herz ist zerbrochen, sein Geist zerschlagen, weil er Sünde erkannt hat. Seine Sünde erkannt hat, weil er sich vor Gott demütigt. Nun, jeder, der etwas von dieser Zerbrochenheit hat, kann das sehr wohl bei sich selbst feststellen. Jeder von uns, der wie David ein zerbrochenes Herz hat, weiß es sehr wohl. Er empfindet etwas von diesem Schmerz über die eigene Sünde. Er weiß, wovon die Rede ist, wenn wir über Verzweiflung, über die eigene Schuld sprechen. Er weiß, wovon die Rede ist, wenn wir über die Trauer sprechen, darüber einen lieben himmlischen Vater mit unserer Sünde betrübt zu haben. All das kann ein zerbrochenes Herz, ein Mann mit einem solchen zerbrochenen Herz, eine Frau, ein Junge, ein Mädchen, nicht übersehen. Aber wo ist der Trost? Wohin sollen wir uns wenden, wenn wir ein solches zerbrochenes Herz haben? Dahin sollen dahin schauen, dass Gott ein zerbrochenes Herz schätzt. Wie schätzt er es? Gott schätzt ein zerbrochenes Herz über alle Opfer. Das sehen wir als erstes hier in diesem Vers. Du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es dir. Brandopfer gefällt dir nicht. Und wir können noch weitere Opfer hinzufügen. Was auch immer du opfern kannst, mag es Geld sein oder was auch immer diese Welt zu bieten hat, Gott schätzt ein zerbrochenes Herz über alle Opfer, die wir uns ausdenken können. Im Alten Bund hat Gott so viele verschiedene Opfer verordnet. Brandopfer, Speiseopfer, Schuldopfer, Sündopfer, Friedensopfer. Er hat sie gefordert. Das dritte Buch Mose ist zum größten Teil diesen Opfern gewidmet und wie sie dargebracht werden sollen. Und wenn wir das lesen, dann sehen wir, welch großen Wert diese Opfer in den Augen Gottes hatten. Wie wichtig sie waren, um den Gottesdienst in diesem alten Bund aufrechtzuerhalten und um sicherzustellen, dass ein Israelit Vergebung erlangen konnte. Aus dem Hebräerbrief wissen wir, es war nicht wirklich das Blut dieser alttestamentlichen Opfer. Niemals kann das Blut von Stieren und Böcken Schuld hinwegnehmen. Aber es war ein Zeichen des Glaubens, dass Gott das wahre Opfer, das Opferlamm Jesus Christus bringen würde, das den Messias schicken würde, der sein Blut gibt, das uns wirklich reinigt von aller Schuld und Sünde. All diese Opfer aber, die im Alten Testament geboten waren, am Ende sagt David doch, du hast keine Lust an diesen Schlachtopfern. Sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Was Gott weit mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer gefällt, ist ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes Herz. So all diese Ströme von Blut, die geflossen sind im Alten Testament, sie waren notwendig. Und doch Gott sagt, ein zerbrochenes Herz, ein zerschlagener Geist ist in meinen Augen kostbarer als das. So sehr schätzt Gott ein zerbrochenes Herz über alle Opfer. Aber wir sehen auch, dass Gott ein zerbrochenes Herz über Himmel und Erde schätzt. Über Himmel und Erde. Denn nicht nur hier in dem Psalm 51 ist die Rede von diesem zerbrochenen Herz, sondern auch Jesaja spricht darüber. In Jesaja 66, die ersten Verse. So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Wo wäre denn das Haus, das ihr mir bauen könntet? Wo denn der Ort meines Ruhesitzes? Hat doch meine Hand dies alles gemacht und all dies ist geworden, spricht der Herr. Aber auf den will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist. Und er zittert vor meinem Wort. So, wenn wir all die Herrlichkeit Gottes sehen in der Schöpfung, All das, was er mit seiner Hand gemacht hat. Er sagt, ist gut, ist schön, ist herrlich. Aber wenn ich etwas Kostbares suche, dann will ich auf den schauen, der ein zerbrochenes Herz hat. Das ist weit kostbarer. Kostbarer als Himmel und Erde. Als das Universum. Wo findest du einen Mann mit einem zerbrochenen und zerschlagenen Geist? Wo findest du eine Frau, ein Jung, ein Mädchen, das zittert vor Gottes Wort, das ehrfürchtig vor Gottes Wort kommt? Gott sagt, da wo das ist, dahin will ich blicken und mich dran freuen. Gott schätzt dein zerbrochenes Herz über Himmel und Erde. Höher als Himmel und Erde. Es kommt der Tag, wir lesen das im 2. Petrusbrief, wo Gott all das, Himmel und Erde, verbrennen wird. Es wird in Flammen aufgehen. Aber ein zerschlagener Geist, ein zerbrochenes Herz, das bleibt. Das wird Bestand haben vor Gott und heller leuchten als 1000 Sonnen in der Ewigkeit. Gott sagt, auf den will ich blicken. Mit anderen Worten, an dem habe ich gefallen, an dem freue ich mich. Auf dem kann mein Auge ruhen. Und wir müssen bedenken, wer das sagt, der Hohe, der Erhabene, der Heilige, von dem es heißt, dass er nichts Unreines anschauen kann. Er ist zu rein, um Unreines anzuschauen, heißt es in Habakuk 1, Vers 13. Der Himmel ist rein und herrlich, die Erde ist schön, aber Gott sagt nicht, dass er sie anschauen will. Ein zerschlagener Geist, zerbrochenes Herz, das übertrifft in den Augen des Herrn die Herrlichkeit des Himmels und die Schönheit der Erde. Wenn du willst, dass Gott mit Wohlgefallen auf dich blickt, dann brauchst du ein solches zerbrochenes Herz, wie es David hatte und wie es zum Ausdruck bringt in diesem Psalm. Der Himmel ist sein Thron, die Erde der Schemel seiner Füße, aber ein zerschlagener Geist, ein zerbrochenes Herz, das ist der Wohnort Gottes, das ist sein Haus, da wohnt er. Heißt es hier in Jesaja 66. Der Himmel und die Himmel der Himmel vermögen Gott nicht zu fassen, aber in einem zerbrochenen Herzen will er wohnen. Ist doch erstaunlich, oder? Jesaja 57, noch einmal. Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist, in der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Gott wohnt nicht bei den Hochmütigen, bei den Reichen, bei den Angesehenen, bei den Mächtigen. Er sagt, ich schaue herab von der Höhe, von meinem Thron, von der Erhabenheit, von meinem Heiligtum und bei dem wohne ich, der ein zerschlagenes Herz hat. Und wenn wir das lesen, dann Jesaja 57, hier sind Worte der Majestät und Erhabenheit genannt. 4 Ehrentitel in diesem einen Vers, die seine Hoheit und seine Majestät betonen, unterstreichen. So spricht der Hohe, der Erhabene, der in Ewigkeit wohnt, der Heilige. Das ist Gott. Und dieser hohe, erhabene, ewige, heilige Gott, er sagt, ich habe Freude an einem Mann, an einem Menschen, der ein zerbrochenes Herz hat. Und das ist unfassbar, wenn man darüber nachdenkt. So hoch schätzt Gott ein zerschlagenes Herz. Und noch einmal, wenn du willst, dass Gott bei dir wohnt, wenn du willst, dass Gott bei dir wohnt, dann brauchst du ein solches Herz, nicht ein hochmütiges Herz, sondern ein solches zerschlagenes Herz, das zerbrochen ist unter dem Leid über die eigene Sünde. Und wenn du ein zerbrochenes Herz hast, dann findest du unendlichen Trost darin, dass Gott bei dir wohnt. Es gibt kein höheres Glück als das, sagen zu können, Jesus wohnt in meinem Herzen. Ein zerbrochenes Herz spricht zum Herrn, alles kann ich verlieren. Die Welt gilt mir nichts, ich halte das alles für Dreck. Geld und Gut gilt mir nichts, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Und so sagt Gott, und dann habe ich mehr Gefallen an dir als an Himmel und Erde. Mehr Gefallen an einem zerbrochenen Herzen. So sehr schätzt Gott ein zerbrochenes Herz. Er schätzt es über Himmel und Erde. Aber als drittes sehen wir auch, dass Gott für ein solches Herz seine besten Gaben hat. Gott hat für ein solches Herz seine besten Gaben. Jesaja 57, 15 habe ich gelesen. Und noch einmal, da heißt es am Ende, ich wohne bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Seht ihr die Gaben, die Gott hier bringt? Das Ziel, mit dem er zu einem zerbrochenen Herzen kommt? Nicht, um es noch mehr zu zerbrechen, nicht wie ein geknicktes Rohr noch mehr zu brechen oder einen glimmenden Docht auszulöschen. Nein, er kommt, um es zu beleben. Er sagt, ich will einen solchen gebeugten Geist aufrichten. Ich will ihn stützen und stärken. Ich will seine Stärke sein. Es ist kein Geist der Kraft in sich selbst findet. Es ist ein zerbrochener, ein zerschlagener Geist. Er bricht zusammen unter der kleinsten Last, so wie David hier am Ende war. Und darum sagt Gott, darum will ich ihm meinen Geist geben. Darum will ich ihn mit meiner Kraft erfüllen. Und darum will ich, dass mein Geist, meine Kraft in diesem Schwachen mächtig wird. Er spricht, in einem solchen zerschlagenen Herz findet sich kein Lebensmut mehr, kein Durchhaltevermögen, kein Selbstvertrauen, kein Vertrauen auf eigene Stärke, kein Vertrauen auf eigene Intelligenz oder auf irgendwelche eigenen Mittel. Alles ist verloren. Er ist zu Schanden geworden an all dem. Darum ist sein Herz zerbrochen. Und darum, sagt Gott, will ich ein solches Herz beleben. Ich will es erfüllen mit meiner Lebenskraft und will sein Schreien um Hilfe hören. Ich komme, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. So spricht Gott in Jesaja. Willst du, dass Gott deine Gebete erhört? Dann brauchst du ein solches zerschlagenes Herz. Es gefällt dem Herrn, auf die Stimme eines verzagten Herzens zu hören. Er ist ein großer Arzt, aber er kommt zu den Kranken, nicht zu den Gesunden. Wenn du stark und gesund bist, um dir selber helfen zu können, dann brauchst du nicht zu beten. Dann brauchst du keinen Arzt. Dann bist du stark und hast kein zerbrochenes Herz. Du fühlst in dir die eigene Kraft. Aber sieh zu dann, wie du in deiner eigenen Kraft klarkommst. Der Herr ist für die Schwachen, der Herr ist für die Kranken, für die Zerbrochenen und Zerschlagenen gekommen. Die Welt fragt nicht nach dem Herrn. In der Welt gilt eigene Kraft, eigene Stärke. Und sie schätzt diesen Arzt nicht, weil sie sich für gesund hält. Aber diejenigen, die von dem Arm des Herrn niedergebeugt wurden, brauchen ihn. Und darum beugen sie sich vor ihm im Gebet und rufen zu ihm um Hilfe und erwarten von ihm alles, was sie zum Leben brauchen. Diejenigen, die Gott auf die Hüfte geschlagen hat, wie er damals Jakob am Pnil geschlagen hat, deren Kraft er gebrochen hat, die rufen Gott um Hilfe an. Niemand sonst. Die anderen wollen sich selbst helfen. Und so betet David auch in diesem Psalm in Vers 10, Jesaja, Psalm 51, Vers 10, lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Wir wissen jetzt, woher kommt diese Zerschlagenheit. Es ist auch nichts, was ich selbst hervorgebracht habe. Die Erkenntnis meiner Sünde ist nicht etwas, was ich durch meinen eigenen Verstand, durch meine eigene Schlauheit oder Demut erkannt habe. David bekennt, es sind die Gebeine, die du zerschlagen hast. Wenn hier ein zerbrochenes Herz ist, dann kommt es von Gott. Wir können es nicht selbst tun. Es ist das Werk Gottes. Er selbst hat es zerschlagen, um es in den Zustand zu bringen, in dem es ein freudiger Empfänger des Trostes und aller guten Gaben des Herrn ist. Ein ungebrochenes Herz ist nicht bereit für die Gaben Gottes. Es schätzt das gar nicht, was Gott an ewigen Gaben hat. Geistige Gaben werden gering geachtet von der Welt. Och, was redest du mir von ewigem Leben oder von Gebetserhörung, von Gemeinschaft der Heiligen, von Seligkeit des Wortes Gottes, von Gemeinschaft mit Gott im Gottesdienst. Was sind das für Dinge? Lass mich zum Fußball gehen oder irgend sowas, ja? Gib mir 1 Million, da kann ich was damit anfangen. Nur ein zerbrochenes Herz, nur ein zerschlagener Geist schätzt die guten, kostbaren Gaben. Und darum hat Gott für einen solchen zerbrochenen Geist die besten Gaben. Und daran erkennen wir, wie hoch Gott ein solches Herz schätzt. Nun viertens sehen wir auch, dass der Heiland für ein solches zerbrochenes Herz einen besonderen Auftrag erhalten hat. Ein besonderer Auftrag. Der himmlische Vater hat seinen Sohn eigens dafür gesandt, um solche zerschlagene Herzen zu beleben und aus der Sklaverei der Sünde zu erretten. Wir haben Lukas 3 gelesen. Wenn wir weiter nach Lukas 4 kommen, da sehen wir in Vers 18, wie Jesus in die Synagoge kommt und die Schriftrolle nimmt und liest: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagenen Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Ja des Herrn. So liest Jesus aus der Jesaja-Rolle und sagt, und das hat sich jetzt vor euren Augen erfüllt. Das ist der Auftrag, den Gott dem Sohn gegeben hat, um diesen Auftrag an einem zerbrochenen und zerschlagenen Herzen auszurichten. Bist du ein zerbrochener, zerschlagener Sünder, ein Gebundener, der keinen Ausweg sieht, weil er merkt, dass in ihm selbst keine Kraft ist, dieser Sklaverei zu entfliehen? Denn er spricht hier davon, dass er gekommen ist, um Gefangenen Freiheit auszurufen und Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Ja, Freiheit. Vorher bist du gebunden in deiner Sünde. Vorher bist du in Ketten der Ungerechtigkeit und du kannst nicht zu Gott kommen. Erkennst du dich als solchen Gebundenen? Bist du zerbrochen darüber? Dann sind diese Worte für dich. Jesus verließ die Herrlichkeit des Himmels mit dem einen großen Auftrag und Ziel, arme Gefangene in Freiheit hinauszusenden. Sie für sich selbst zu erkaufen mit seinem eigenen Blut. Er hat herabgesehen vom Himmel und hat das gesehen, was dich gerade quält. Gerade das, was dir solche unsagbaren Schmerzen bereitet, wenn du über deine Sünden leidest. Gerade dieses Bewusstsein der eigenen Schwachheit und Sünde hat ihn herabgetrieben. Gerade das hat sein Herz gewonnen. Gerade das ist es, wofür er gekommen ist, um den Auftrag des Vaters zu erfüllen. Einen solchen gebundenen Sünder frei zu machen und hinauszusenden in Freiheit. Das war der Auftrag des Vaters. Der Sohn sollte sich derer annehmen, die ein zerbrochenes Herz haben. Keinen geringeren als seinen eigenen Sohn wollte der Vater zu diesem Zweck schicken. Kein Engel, kein edles Geschöpf, sein Sohn. Und dieser Sohn Gottes, er hat keine größere Freude, als sich dieser Armen anzunehmen. Darum, gleich zu Beginn seines Dienstes, liest er diesen Text aus dem Propheten Jesaja, um allen offenbar zu machen, wofür er vom Himmel gekommen ist. Worin er seinen Dienst sieht. Im Psalm 147 heißt es, er heilt, die zerbrochenen Herzen sind. Er verbindet ihre Wunden. Dafür kam Jesus. Zu den zerbrochenen Herzen, nicht zu den gesunden. Und für diesen zerschlagenen Geist und dieses zerbrochene Herz hatte Heiland einen besonderen Auftrag. Jesaja 61, der Geist des Herrn. Des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Ein Arzt kann einen gebrochenen Arm verbinden, aber ein gebrochenes Herz verbinden, das kann nur der Heiland. Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Zu trösten alle Trauernden, den Trauernden zieh uns Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Hier ist der verzagte Geist, ein zerbrochenes Herz. Für die hat der Heiland ein Ruhmesgewand. Er nimmt ihnen das Trauergewand weg und umkleidet sie mit den Kleidern seiner Gerechtigkeit zu seinem Ruhm. Nicht ihr eigener Ruhm, der Ruhm Gottes, der Ruhm des Heilandes. Ja? Hast du ein zerbrochenes Herz? Trauerst du über deine Sünden? Dann hat der Heiland einen ganz besonderen Auftrag für dich. Gerade für einen solchen. Eine frohe Botschaft. Du sollst nicht für immer trauern. Glückselig die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Jesus kam, um solche zu retten und zu befreien aus dem Kerker der Sünde, zu befreien von den Ketten des Teufels und der Hölle. Jetzt hast du vielleicht einen zerbrochenen Geist angesichts deiner Sünde, aber dafür wird er dir ein Ruhmesgewand, seine Gerechtigkeit umwerfen. Wozu dies alles? Weil der Herr sich in allen verherrlicht, die ein zerbrochenes Herz haben. An allen, die über ihre Sünde wahrhaft trauern und Vergebung und Rettung bei dem Herrn Jesus Christus suchen. Weil er sich in ihnen verherrlicht. Und darum ein fünftes, wie sehr schätzt Gott ein zerbrochenes Herz. Gott verherrlicht sich in einem zerbrochenen Herzen. Gott verherrlicht sich in einem zerbrochenen Herzen. So haben wir es in Jesaja 61, oder so lesen wir es in Jesaja 61, Vers 3. Ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. So hat es Jesaja vorhergesehen, so hat es der Herr Jesus erfüllt und so tut er das Tag für Tag, indem er Menschen errettet und sich an seinen Erlösten verherrlicht. Willst du, dass Jesus in deinem Leben verherrlicht wird? Dann brauchst du ein zerbrochenes Herz. Denn das ist der passende Gegenstand für die Verherrlichung Gottes. Und nur das hat die Verheißung, dass Gott sich in ihm verherrlichen will. Denn, noch einmal Psalm 147, Vers 10, er hat kein Gefallen an der Stärke des Rosses, noch Freude an den Schenkeln des Mannes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, an denen, die auf seine Gnade harren. Gott hat kein Gefallen an denen, die auf sich selbst vertrauen. Er hat Gefallen an denen, die mit ihrer eigenen Kraft am Ende sind und allein auf Gottes Gnade harren. Und das ist ein zerbrochenes Herz. In einem ungebrochenen Menschen, der stolz ist auf seine eigenen Kraft, kann Gott sich nicht verherrlichen. Wenn der Herr sich in einem Menschen verherrlichen will, dann zerschlägt er ihn zuerst. Er bricht seine Kraft, bis der Mensch ans Ende kommt und nur noch das eine weiß, ich brauche Hilfe und der Herr allein kann mir helfen. Nun, als letztes, wie sehr schätzt Gott ein zerbrochenes Herz? Wir sehen es daran, Gott rettet solche, die zerbrochenen Herzens sind. Gott rettet solche, die zerbrochenen Herzens sind. Und so lesen wir in Psalm 34, Vers 19, Naher ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Er rettet sie. Man ist doch erstaunt darüber, dass man so viele Verse findet über das zerbrochene Herz, über den zerschlagenen Geist. Aber hier heißt es im Psalm 34, dass die zerschlagenen Geistes sind, er rettet sie. Und da sehen wir noch einmal ganz deutlich, dass ein zerbrochenes Herz ein sicheres Kennzeichen der Erlösten des Herrn sind. Niemand, der dieses zerbrochene Herz nicht hat, gehört zu den Erlösten des Herrn. Alle, die Erlösten des Herrn, haben ein zerbrochenes Herz. Es ist ein sicheres Kennzeichen derer, die errettet sind. Willst du errettet werden? Du brauchst einen zerschlagenen Geist. Du brauchst ein zerbrochenes Herz. Du musst erkennen, dass du gegen Gott allein gesündigt hast. Ohne das geht es nicht. Und das gibt es auch nirgends als bei Gott allein. Nur er vermag in der Macht seines Geistes einen Menschen dahin zu bringen, dass seine Selbstgerechtigkeit zu Schanden wird und er sich an die Brust schlägt und ausruft, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Aber einen solchen Menschen errettet Gott, einen solchen keinen anderen. Auf das Rufen eines solchen Menschen hört Gott, aber nicht auf das eines Ungebrochenen. Von einem solchen Menschen lässt er sich finden, bei einem solchen will er wohnen, in einem solchen will er sich verherrlichen und bei keinem anderen. Einem solchen vergibt er seine Sünden, denn das bedeutet es, ihn zu erretten. Er vergibt ihm seine Sünden, er rettet ihn dadurch von allem Bösen, von allen Fallstricken des Teufels, von dem ewigen Tod, von der Zerstörung, von der Hölle selbst. Und darum, wenn wir sehen, wie sehr Gott ein solches zerbrochenes Herz, einen solchen zerschlagenen Geist schätzt, dann sollten wir uns wünschen, dass wir tiefer in diesen Zerbruch vor Gott kommen. Wenn unser Geist doch zerschlagener wäre, wenn unser Herz doch gebeugter wäre vor Gott, wenn dieser elende Stolz in uns doch mehr gebrochen würde durch Gottes Macht. Bald haben wir einen Tag des Fastens und des Gebetes, in 13 Tagen. Und es wird uns gut tun, diese Zeit zu nutzen. Das ist ein Sinn des Gebetes und des Fastens, sich wirklich vor Gott zu beugen, in sich zu schlagen, zu erkennen, was für Sünder wir sind, zu erkennen, wie tief wir im Elend sind, wie sehr wir Tag für Tag Gott brauchen, wie kraftlos und hilflos wir in uns selbst sind. Und auf der anderen Seite zu erkennen, wie gewaltig Gott ist in seiner Hoheit, seiner Majestät, seiner Erhabenheit, wie er thront in seiner Herrlichkeit über Himmel und Erde. Und dass wir uns dann beugen mit Gebet und Fasten und zu diesem Gott rufen, wie es David tut in diesem Psalm. Herr, beuge dich herab. Und wir können es tun in der Zuversicht, dass es verheißen hat, auf den will ich blicken, der einen zerbrochenen Geist, ein zerbrochenes Herz hat. Wir wollen zu ihm schreien, auch besonders an diesem Tag des Fastens. Und dann, wir können sicher sein, dass wenn wir zu ihm rufen, dass er sich zu uns herabneigt. Und dann werden wir dahin kommen, dass wir ihn bewundern im Gebet für seine Güte und Gnade und ihn anbeten mit den Worten, die er uns selbst gegeben hat in seinem Wort. Micha 7, Vers 18. Wo ist solch ein Gott, so wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht dem Überrest seines Volkes? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst an Jakob Treue erweisen, an Abraham Gnade, die du unseren Vätern geschworen hast von den Tagen der Vorzeit her. Dieser Schwur Gottes, die Verheißung Gottes, wir wollen darauf bauen. Wir wollen darauf vertrauen. Und wir wollen es nicht leicht nehmen, dass wir Gott anrufen mit Demütigung und Zerbruch des Herzens. Gott ist treu und gnädig. Er hat seinen Sohn als Opfer gegeben, damit wir Vergebung unserer Sünden finden und erlöst werden. Nun sucht er bei uns ein Opfer, das für ihn annehmbar ist. Einen zerbrochenen Geist, ein zerschlagenes Herz. Und er sagt uns, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Lass uns Gott beim Wort nehmen und ihn bitten, dass er uns ein solches Herz, einen solchen Geist gibt. Amen.